Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Der kleine Mats wurde bei einer Sprengung getroffen und starb an seinen Verletzungen. Aase will ihn wie einen Großen beerdigen lassen. Das wird schwierig. Der kleine Mats war tot. Das erschien all denen, die ihn noch vor ein paar Stunden frisch und fröhlich gesehen hatten, unglaublich. Und doch war es so. Der kleine Mats war tot und sollte begraben werden. Der kleine Mats starb eines Morgens in der Frühe, und niemand weiter als seine Schwester Aase war in der Stube und sah ihn sterben. »Hole niemand«, sagte der kleine Mats, als es zu Ende ging, und die Schwester tat, was er sagte. »Ich freue mich nur, dass ich nicht an der Krankheit sterbe, Aase«, sagte der kleine Mats. »Du nicht auch?« Und als Aase nichts erwiderte, fuhr er fort. »Ich finde, es macht gar nichts aus, dass ich sterbe, wenn ich nur nicht auf dieselbe Weise sterben muss wie die Mutter und die Geschwister.« »Wäre das geschehen, so glaube ich, würde es dir nie gelungen sein, den Vater zu überzeugen, dass nur eine gewöhnliche Krankheit sie hingerafft hat. Aber du sollst sehen, jetzt wird es schon gehen.« Als alles vorüber war, saß Aase lange da und dachte darüber nach, was ihr Bruder, der kleine Mats, während er auf dieser Erde lebte, alles hatte durchmachen müssen. Es war ihr, als habe er alles Ungemach mit dem Mut eines Erwachsenen getragen. Sie dachte an seine letzten Worte. So tapfer war er immer gewesen. Und sie war sich ganz klar darüber, dass, wenn der kleine Mats nun in die Erde gesenkt werden würde, er mit denselben Ehren begraben werden müsse wie ein erwachsener Mann. Sie sah sehr wohl ein, dass es schwer werden würde, dies durchzusetzen, aber sie wollte es doch so gerne. Sie musste ihr Äußerstes für den kleinen Mats tun. Das Gänsemädchen Aase war zu jener Zeit hoch oben in Lappland bei dem großen Grubenfeld, das Malmerbett genannt wird. Es war ein merkwürdiger Ort, aber es war vielleicht gerade gut für sie, so wie es war. Ehe sie so weit gelangt waren, hatten sie und der kleine Mats große, endlose Waldgegenden durchwandert. Mehrere Tage lang hatten sie weder Felder noch Höfe gesehen, nur kleine, elende Poststationen, bis sie auf einmal nach dem großen Dorf Gelivare gekommen waren. Es lag mit seiner Kirche und seinem Bahnhof, seinem Gerichtsgebäude, der Bank, der Apotheke und den Gasthäusern am Fuß eines hohen Berges, der jetzt noch zur Sommerzeit, als die Kinder dahergewandert kamen, mit Schneestreifen bedeckt war. Fast alle Häuser in Gelivare waren neu, aber sie waren gut und solide gebaut, und wären nicht die Schneeflocken oben auf den Bergen gewesen und hätten die Birke nicht ganz kahl dagestanden, so würden die Kinder nicht daran gedacht haben, dass die Stadt hoch oben in Lappland lag. Und doch sollten sie nicht in Gelivare nach ihrem Vater suchen, sondern in Malberget, das noch eine Strecke weiter nördlich lag, und dort sah es nicht so ordentlich aus. Das kam daher, dass, obwohl die Leute schon lange gewusst hatten, dass in der Nähe von Gelivare viel Erz zu finden sei, als die Eisenbahn vor ein paar Jahren fertig geworden, dazu gekommen war, dies richtig auszubeuten. Da strömten mehrere tausend Menschen auf einmal da hinauf, und es war Arbeit genug für sie, aber keine Häuser, die mussten sie sich dann selbst schaffen, so gut sie konnten. Einige zimmerten sich Hütten aus unbehauenen Balken, andere wohnten in Schuppen, die sie sich aus Kissen und leeren Dynamitbehältern bauten, indem sie diese wie Ziegelsteine aufeinander legten. Jetzt hatte man allmählich eine ganze Menge ordentlicher Häuser gebaut. Aber der ganze Ort sah trotzdem höchst wunderlich aus. Da waren große Viertel mit schönen, hellen Häusern, aber mitten dazwischen stieß man auf ungerodeten Waldboden mit Baumstümpfen und Steinen. Da waren große, schöne Villen für den Inspektor und die Ingenieure, und da waren niedrige, komische Hütten, die aus der ersten Zeit stehen geblieben waren. Da waren Eisenbahnen und elektrisches Licht und große Maschinenhäuser. Man konnte mit der Straßenbahn durch einen mit Glühlichtern erleuchtenden Tunnel tief in die Berge hineinfahren. Überall herrschte ein gewaltiges Treiben, und ein Zug nach dem anderen verließ erzbeladen den Bahnhof. Aber ringsumher lag noch das große öde Land, wo kein Acker gepflügt und kein Haus gebaut wurde, wo nichts weiter war als Lappen, die mit ihren Rentieren umherzogen. Nun saß Aase da und dachte darüber nach, dass das Leben hier ebenso war wie der Ort. Meistens ging es ja wohl ganz ordentlich und friedlich zu, aber sie hatte doch so mancherlei gesehen, was wild und sonderbar war. Sie hatte ein Gefühl, dass es hier vielleicht leichter sein würde, etwas durchzusetzen, was außerhalb des Gewöhnlichen lag, als an anderen Orten. Sie dachte daran, wie es ihnen ergangen war, als sie nach Malberget kamen und nach einem Arbeiter fragten, der John Arsarson hieß und zusammengewachsene Augenbrauen hatte. Diese zusammengewachsenen Augenbrauen waren das Auffallendste in dem Äußeren ihres Vaters. Sie bewirkten, dass sich die Leute seiner leicht erinnerten. Die Kinder erfuhren auch, dass ihr Vater mehrere Jahre in Malberget bearbeitet hatte, jetzt aber auf die Wanderschaft gegangen sei. Es geschah oft, dass er auf die Wanderschaft ging, wenn die Unruhe über ihn kam. Wohin er gegangen war, wusste niemand, aber sie waren alle fest überzeugt, dass er in einigen Wochen wiederkommen würde. Und da sie John Arsarsons Kinder waren, könnten sie ja, während sie auf ihn warteten, gerne in der Hütte wohnen, die er bewohnt hatte. Und dann holte einer den Hausschlüssel hervor, der unter der Türschwelle lag, und ließ die Kinder hinein. Niemand wunderte sich darüber, dass sie gekommen waren, und niemand schien sich darüber zu wundern, dass ihr Vater bisweilen in die Einöde ging. Hier oben waren sie wohl daran gewohnt, dass jeder nach seinem eigenen Kopf handelte. Aase war bald mit sich im Reinen, wie sie das Begräbnis haben wollte. Am letzten Sonntag hatte sie gesehen, wie einer der Grubenaufseher beerdigt wurde. Er war von des Inspektors eigenen Pferden nach der Kirche in Gelivare gefahren worden, und ein langer Zug von Grubenarbeitern war dem Sarge gefolgt. Am Grabe hatte eine Musikkapelle gespielt und ein Singchor gesungen, und nach dem Begräbnis wurden alle, die mit in der Kirche gewesen waren, zum Kaffee in die Schule geladen. So etwas Ähnliches wünschte das Gänsemädchen Aase für ihren kleinen Bruder Mats. Sie hatte sich schon so lebhaft da hineingedacht, dass sie beinahe den ganzen Leichenzug vor Augen sah. Aber dann sank ihr Mut wieder. Und sie sagte sich selbst, dass es wohl nicht so werden könne, wie sie es wünschte. Nicht, weil es zu teuer geworden wäre. Sie hatten so viel Geld zusammengespart, sie und der kleine Mats, dass sie ihm ein so schönes Begräbnis bereiten konnte, wie sie es nur wünschen mochte. Die Schwierigkeit lag darin, dass erwachsene Menschen, das wusste sie, sich nie nach einem Kind richten würden. Sie war ja nur ein Jahr älter als der kleine Mats, der so klein und mächtig aussah, wie er tot daneben ihr lag. Und sie selber war ja auch nur ein Kind. Die erste, mit der sie über das Begräbnis sprach, war die Krankenpflegerin. Schwester Hilma kam gleich, nachdem der kleine Mats gestorben war. Und schon ehe sie die Tür öffnete, wusste sie, dass es um diese Zeit vorbei sein musste. Am vorhergehenden Nachmittag war der kleine Mats in der Nähe der Gruben umhergelaufen. Er war einem großen Luftschacht zu nahe gekommen, als gerade eine Sprengung vorgenommen wurde, und einige Steine hatten ihn getroffen. Er war ganz allein und blieb lange bewusstlos am Boden liegen, ohne dass jemand wusste, was geschehen war. Schließlich bekamen einige Männer, die unter dem Luftschacht arbeiteten, auf eine wunderliche Weise Kenntnis davon. Sie behaupteten, ein kleiner Wicht, der nicht viel größer als eine Spanne hoch gewesen, an den Rand der Grube gekommen sei und ihnen zugerufen haben, sie sollen dem kleinen Mats schleunigst zu Hilfe kommen. Er liege da oben vor der Grube und sei nahe daran zu verbluten. Darauf wurde der kleine Mats nach Hause getragen und verbunden. Aber es war schon zu spät. Er hatte einen so großen Blutverlust erlitten, dass er nicht mehr leben konnte. Als die Krankenpflegerin ins Zimmer trat, dachte sie nicht so sehr an den kleinen Mats als an seine Schwester. »Was soll ich nur mit dem armen Kinde anfangen?« fragte sie sich. »Sie ist gewiss ganz untröstlich.« Aber Schwester Hilma sah, dass Aase weder weinte noch klagte. Sie half ihr ganz ruhig bei all dem, was getan werden musste. Die Krankenpflegerin wunderte sich sehr darüber, aber sie erhielt Aufklärung, als Aase mit ihr über das Begräbnis zu sprechen begann. »Wenn man mit jemand wie der kleine Mats zusammengewesen ist«, sagte Aase, die sich gerne ein wenig altklug und feierlich ausdrückte, »so muss man vor allem daran denken, wie man ihn ehren kann. Hinterher ist Zeit genug zum Trauern.« Und dann bat sie die Krankenpflegerin, ihr behilflich zu sein, dem kleinen Mats ein ehrenvolles Begräbnis zu verschaffen. Niemand habe das mehr verdient als er. Die Krankenpflegerin meinte, dass, wenn das arme, verlassene Kind darin Trost finden könne, dies nur ein Glück sei. Sie versprach, ihr zu helfen, und das war eine große Sache für Aase. Jetzt war es ihr, als sei das Ziel fast erreicht, denn Schwester Hilma hatte viel zu sagen. In dem großen Grubenfeld, wo die Sprengschüsse jeden Tag ertönten, wusste ja jeder Arbeiter, dass er jeden Augenblick von einem Stein oder einem herabstürzenden Felsblock getroffen werden könne. Und darum wollten sich alle gerne gut mit der Krankenschwester stellen. Als daher Schwester Hilma und Aase bei den Grubenarbeitern herumgingen und baten, ob sie nicht am nächsten Sonntag dem kleinen Mats das letzte Geleite geben wollten. Da waren nicht viele, die Nein sagten. »Ja, wenn Schwester Hilma uns darum bittet, dann wollen wir es schon tun«, sagten sie. Die Krankenpflegerin brachte auch die Sprache mit dem Quartett von Blasinstrumenten, das am Grab spielen sollte, und mit dem kleinen Singechor glücklich in Ordnung. Dahingegen tat sie keine Schritte wegen des Schulhauses. Da noch das schöne Sommerwetter war, wurde beschlossen, dass das Trauergefolge draußen im Freien Kaffee trinken sollte. Bänke und Tische sollten aus dem Gut-Templersaal geliehen werden und Tassen und Teller von den Kaufleuten. Einige Arbeiterfrauen, die in ihren Truhen allerlei Sachen hatten, die sie nicht benutzten, solange sie hier in der Einöde wohnten, holten der Schwester zuliebe ihre feinen Gedecke hervor, um sie auf den Kaffeetischen auszubreiten. und dann wurden Zwieback und Kringel bei einem Bäcker in Moden bestellt und schwarz-weißes Konfekt bei einem Konditor in Lulea. Es herrschte eine solche Aufregung aus Anlass des Begräbnisses, das Aase für ihren kleinen Bruder veranstalten wollte, dass ganz Malberget davon sprach. Und schließlich erfuhr auch der Inspektor, was im Gange war. Als er hörte, dass 50 Grubenarbeiter einen 12-jährigen Knaben zu Grabe geleiten wollten, obwohl dieser, soviel er wusste, nur ein umherstreifender Betteljunge gewesen war, da fand er, dass das der reine Wahnsinn sei, und Gesang und Musik und Kaffeegesellschaft wollten sie haben, und das Grab sollte mit Grün bekleidet werden und Konfekt aus Lulea. Er schickte sofort zu der Krankenpflegerin und bat sie, dies alles zu verhindern. »Es ist unrecht, ein armes Kind sein Geld so vergeuden zu lassen«, sagte er. »Es kann ja nicht angehen, dass sich erwachsene Menschen nach dem Einfall eines Kindes richten. Sie machen sich ja alle miteinander lächerlich.« Der Inspektor war weder zornig noch heftig. Er sprach ganz ruhig und bat die Krankenpflegerin, den Gesang und die Musik und das lange Leichengefolge abzubestellen. Es würde ja genügen, wenn ein Dutzend Menschen den Jungen zu Grabe geleiteten. Die Krankenpflegerin widersprach dem Inspektor mit keinem Wort, teils aus Respekt, teils, weil sie selbst fühlte, dass er recht hatte. Es war zu viel Wesens von so einem Betteljungen machen. Aus Mitleid mit dem armen Mädchen war ihr Herz mit dem Verstand durchgegangen. Von der Villa des Inspektors ging die Krankenpflegerin nach dem Barackenviertel, um Aase zu sagen, dass sie es nicht so ausrichten könne, wie sie es wünsche. Aber sie tat das nicht leichten Herzens, denn niemand wusste besser als sie, was dieses Begräbnis für das arme Kind bedeutete. Auf dem Weg begegnete sie ein paar Arbeiterfrauen und sprach mit ihnen über diese Schwierigkeiten. Sie sagten sofort, ja, sie fänden, dass der Inspektor recht habe. Es sei Unsinn, so viel Aufhebens von einem Betteljungen zu machen. Natürlich tue ihnen das kleine Mädchen leid, aber es sei widersinnig, dass ein Kind auf diese Weise alles ordnen und einrichten wolle. Es wäre gut, dass aus dem Ganzen nichts würde. Die Frauen gingen nach Hause und erzählten es weiter, und bald lief das Gerücht, dass aus dem großen Begräbnis für den kleinen Mats nichts werden könne, vom Barackenviertel bis zum Grubenschacht. Alle stimmten darin überein, dass es das einzig Richtige sei. In ganz Malmberget war wohl nur eine, die andere Ansicht war, nämlich das Gänsemädchen Aase. Die Krankenpflegerin hatte wirklich einen harten Kampf mit ihr zu bestehen. Aase weinte weder, noch klagte sie, aber sie wollte sich nicht fügen. Sie sagte, sie habe den Inspektor nicht um Hilfe gebeten, folglich habe er auch nichts mit der Sache zu tun. Er könne ihr ja nicht verbieten, ihren Bruder so zu begraben, wie sie wolle. Erst als mehrere von den Frauen bei ihr gewesen waren und ihr erklärt hatten, dass jetzt, wo der Inspektor nichts davon wissen wolle, niemand zum Begräbnis kommen werde, wurde es ihr klar, dass sie seine Erlaubnis haben musste. Sie saß einen Augenblick da und überlegte. Dann stand sie plötzlich auf. »Wo willst du hin?« fragte die Krankenpflegerin. »Ich muss zu dem Inspektor gehen und selbst mit ihm reden«, erwiderte Aase. »Du glaubst doch wohl nicht, dass er sich an das kehrt, was du sagst«, meinten die Frauen. »Ich glaube, der kleine Mats will, dass ich zu ihm gehen soll«, antwortete Aase. »Der Inspektor hat wahrscheinlich nie gehört, was für ein Mensch er gewesen ist.« Das Gänsemädchen Aase machte sich schnell fertig und war bald auf dem Weg zum Inspektor. Es erschien nun aber allen ganz unglaublich, dass ein Kind wie sie daran denken konnte, den Inspektor, den mächtigsten Mann in ganz Malmberget, von dem abzubringen, was er einmal als seinen Willen geäußert hatte. Und die Krankenpflegerin, wie auch die anderen Frauen, konnten es sich nicht versagen, ihr aus der Entfernung zu folgen, um zu sehen, ob sie wirklich den Mut hatte, zu ihm zu gehen. Das Gänsemädchen Aase ging mitten auf dem Wege, und während sie dahin schritt, lag etwas über ihr, das die Menschen veranlasste, sich nach ihr umzusehen. Sie kam so ernsthaft und würdig dahergegangen, wie ein junges Mädchen, das an ihrem Konfirmationstag durch die Kirche schreitet. Auf dem Kopf hatte sie ein großes, schwarzseidenes Tuch, ein Erbstück von ihrer Mutter. In der rechten trug sie ein zusammengefaltetes Taschentuch und in der linken einen Korb mit Spielzeug, das der kleine Mats gefertigt hatte. Als die Kinder, die auf dem Weg spielten, sie kommen sahen, liefen sie hinter ihr drein und riefen, »Wo willst du hin, Aase? Wo willst du hin?« Aber Aase antwortete nicht. Sie hatte ihre Frage nicht einmal gehört. Sie ging nur weiter. Und als die Kinder wieder und wieder fragten und an ihrem Rock zerrten, packten die Frauen, die dahinterhergingen, die Kinder beim Arm und hielten sie zurück. »Lasst sie gehen«, sagte sie, »sie will zum Inspektor und bitten, ob sie nicht ein großes Begräbnis für ihren Bruder, den kleinen Mats, veranstalten darf.« Da wurden auch die Kinder von Erstaunen ergriffen, dass sich Aase auf etwas so Verwegenes einlassen wollte, und eine kleine Schar von ihnen lief mit, um zu sehen, wie es ihr ergehen werde. Dies trug sich so gegen 6 Uhr nachmittags zu, als die Arbeit in den Gruben beendet war, und als Aase eine Strecke gegangen waren, kamen mehrere 100 Arbeiter mit langen, hastigen Schritten des Wegs daher. Sie pflegten sonst weder nach rechts noch nach links zu sehen, wenn sie von der Arbeit kamen. Als sie aber Aase begegneten, konnten einige von ihnen merken, dass hier etwas Besonderes vor sich ging, und sie fragten, was ihr fehlte. Aase erwiderte kein Wort, aber die anderen Kinder riefen laut durcheinander, wohin sie wollte. Da fanden auch einige von den Arbeitern, dass dies ein sehr mutiges Vorhaben für ein Kind sei, und sie gingen mit, um zu sehen, wie die Sache ablaufen würde. Aase ging nach dem Kontorgebäude, wo der Inspektor um diese Zeit noch bei seiner Arbeit zu sitzen pflegte. Als sie in den Flur trat, öffnete sich eine Tür, und der Inspektor stand, den Hut auf den Kopf, den Stock in der Hand vor ihr, auf dem Weg zu seiner Wohnung, um zu Mittag zu essen. »Mit wem willst du sprechen?« fragte er, als er das kleine Mädchen sah, das so feierlich daherkam, mit dem seidenen Tuch um den Kopf und dem zusammengefalteten Taschentuch. »Ich möchte mit dem Herrn Inspektor selbst sprechen«, sagte Aase. »Du willst mit mir sprechen? Ja, dann komm nur herein«, sagte der Inspektor und trat wieder in sein Kontor. Er ließ die Tür offen stehen, denn es kam ihm nicht in den Sinn, dass das kleine Mädchen lange dableiben würde. So ging es zu, dass alle, die dem Gänsemädchen Aase gefolgt waren und nun in den Flur und auf der Treppe standen, hörten, was im Kontor vor sich ging. Als das Gänsemädchen Aase da hineinkam, richtete sie sich auf, schob ihr Kopftuch zurück und sah den Inspektor mit ihren runden Kinderaugen an, die einen so ernsten Blick hatten, dass es einem ins Herz schnitt. »Der kleine Mats ist tot«, sagte sie, und ihre Stimme bebte. so daß sie nicht weiter sprechen konnte. Aber nun wußte der Inspektor, wen er vor sich hatte. »Ach, du bist das kleine Mädchen, das das große Begräbnis veranstalten will«, sagte er freundlich. »Das darfst du wirklich nicht tun, mein Kind. Die Sache wird zu teuer für dich. Hätte ich nur früher davon gehört, so würde ich es gleich verhindert haben.« Es zuckte in dem Gesicht des kleinen Mädchens, und der Inspektor glaubte, nun würde sie zu weinen anfangen. Aber stattdessen sagte sie, »Ich möchte Sie fragen, ob ich dem Herrn Inspektor ein wenig von dem kleinen Mats erzählen darf.« »Ich habe eure Geschichte schon gehört«, sagte der Inspektor in seiner gewöhnlichen, ruhigen, sanften Weise. »Du tust mir sehr leid, das kannst du mir glauben, aber ich will doch nur dein Bestes.« Da richtete sich das Gänsemädchen Aase noch straffer auf und fügte mit lauter, klarer Stimme, »Seit der kleine Mats 9 Jahre alt war, hat er weder Vater noch Mutter gehabt und hat ganz für sich selbst sorgen müssen, wie ein erwachsener Mensch. Er hat sich für zu gut gehalten, auch nur um eine Mahlzeit zu betteln. Er wollte immer alles bezahlen. Er sagte, es schicke sich nicht für einen Mann zu betteln. Er ging auf dem Lande umher und kaufte Eier und Butter auf, und er war so gewiegt im Handeln wie ein alter Kaufmann. Er war nie fahrlässig, und er steckte nie auch nur einen Pfennig beiseite, sondern brachte mir alles. Der kleine Mats nahm seine Arbeit mit, wenn er Gänse auf dem Feld hütete, und war so fleißig, als wäre er ein erwachsener Mann. Die Bauern da unten in Schonen gaben dem kleinen Mats oft viel Geld mit, wenn er von einem Hof zum anderen ging, denn sie wussten, dass sie sich auf ihn verlassen konnten, wie auf sich selbst. Darum ist es nicht richtig zu sagen, dass der kleine Mats nur ein Kind gewesen sei, denn es gibt viele Erwachsene, die nicht... Der Inspektor stand da und sah zu Boden. Kein Muskel in seinem Gesicht bewegte sich, und das Gänsemädchen Aase schwieg, denn sie glaubte, dass ihre Worte keinen Eindruck auf ihn machten. Daheim war es ihr gewesen, als hätte sie so viel von dem kleinen Mats zu sagen, aber jetzt erschien es ihr so gar wenig. Wie sollte sie dem Inspektor begreiflich machen, dass der kleine Mats es verdiente, mit denselben Ehren begraben zu werden wie ein Erwachsener? »Und wenn ich doch das ganze Begräbnis selbst bezahlen will«, sagte Aase, und dann schwieg sie wieder. Da hob der Inspektor den Kopf und sah dem Gänsemädchen Aase in die Augen. Er maß und wog sie, wie es der zu tun pflegte, der viele Menschen unter sich hat. Er dachte daran, was er alles durchgemacht hatte, indem sie ihr Heim und die Eltern und die Geschwister verlor. Aber das hatte ihren Mut nicht gebrochen, und es würde sicher ein prächtiges Menschenkind aus ihr werden. Er wagte nicht, der Last, die sie zu tragen hatte, noch mehr hinzuzufügen, denn es könnte ja sein, dass dies der Strohhalm würde, unter dem sie zusammenbrach. Er begriff, welchen Entschluss es sie gekostet hat, zu ihm zu kommen, um mit ihm zu reden. Sie musste diesen Bruder ja über alles in der Welt geliebt haben. Einer solchen Liebe durfte man nicht mit einem Abschlag begegnen. »Es geschehe, wie du willst«, sagte der Inspektor.